Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, 8. Mai ist ein symbolträchtiges Datum für Europa, die Kapitulation der Deutschen, die Befreiung Europas. Das ist lange, lange her und im Kontext der Aktualität wollen wir über diesen 8. Mai nochmal sprechen, aus der heutigen Sicht. Sie haben das zum Glück nicht miterlebt persönlich, aber Sie waren tief geprägt von diesem Datum. Und wenn wir jetzt aus dem Heute denken, was bedeutet das für Sie?
Also wir sind alle geprägt von diesem Datum. Übrigens, es ist ja so lange nicht her. 80 Jahre, das ist keine große Zeit. Gerade noch eine dritte Generation, die in der Generationsfolge in ihren Familien, wenn man den Krieg jetzt anspricht, Spuren hat, die ganz, ganz noch warm und in der Gegenwart erlebbar waren. Der 8. Mai ist natürlich aus jüdischer Sicht ein Tag gewesen, wo die Konzentrationslager geöffnet wurden. Der Krieg, in dem Millionen Menschen gestorben sind, ist eine Katastrophe gewesen. Aber nichts Neues. Kriege gab es immer. Es gab übrigens zwei Weltkriege in Europa, beide von Deutschland angefangen. Aber die Befreiung der Konzentrationslager hatte eine neue Dimension für die Unmenschlichkeit des Menschen dargestellt. Diese universelle Spur ist auch mit dem 8. Mai gekoppelt, weil dann endgültig die letzten Menschen, die noch überlebt haben, in Freiheit gekommen sind. Was hat das für mich an Bedeutung? Wir leben gerade gemeinsam wieder in Europa im Krieg. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist eine offene Wunde, die zeigt, dass die zivilisatorische Chance, die am 8. Mai stattgefunden hat, nicht gegriffen hat. Aber es gibt dann doch etwas Positives auch zu erzählen. Die Europäische Union, zu der man stehen kann, wie man will, und dass man da kritisch sein kann, keine Frage. Aber kein Land innerhalb der Mitglieder der Europäischen Union hat in diesen Jahrzehnten das Mittel des Krieges gewählt, wenn die Konflikte immer größer wurden. Also es gibt eine Friedenserkenntnis auf diesem Kontinent, aber auch da in den wenigsten Ländern, denn Europa ist nach wie vor geprägt von Diktaturen und von korrupten Regimen. Aber es gibt ungefähr jetzt 450 Millionen Menschen, die in diesen Nationen, die in diesen 450 Millionen Menschen sich repräsentieren, Krieg seit Jahrzehnten nicht mehr ausgeübt haben.
Insofern war der 8. Mai nachhaltig, das große Friedensprojekt, aber es ist halt insofern nicht nachhaltig gewesen, weil vieles ignoriert wurde. Verteidigungspolitisch, sicherheitspolitisch, die Sicherheitsarchitektur muss jetzt neu gedacht werden.
Da muss man dann doch Jahrzehnte zurückgehen, nämlich in der Tat 40er, 50er, 60er und 70er Jahre. Der Kontinent Europa war, wenn man so will, im Krieg. Man nannte es damals den Kalten Krieg. Aber es war eine kriegerische Gegenüberstellung der Sowjetunion. Amerika repräsentiert die Freiheit in Europa und es gab mit dem NATO-Doppelbeschluss Eskalationsgedanken, die eine gegenseitige atomare Bewaffnung in Europa, in dem Fall für den Westen mit amerikanischen Waffen, so zugespitzt hat, dass man doch zwischendurch froh war, so hieß das, dass es ein rotes Telefon gibt, wo, wenn kleine Fehler zu einem Atomvernichtungskrieg geführt hätten, verhindert werden konnten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion verändert die geopolitische und geostrategische Situation in Europa und wurde vollkommen missverstanden. Die Freude, das Glück, dass Menschen in Freiheit kamen, das ist keine Sache, über die man nur eine Minute streiten muss. Die Illusion aber, und die Deutschen nannten das dann Friedensdividende, aber auch in ganz Europa, zu glauben, dass der Kontinent Europa nicht mehr in konfrontativen Machtspielen sich bewegt. Und die Illusion, dass Russland und gerade mit Putin jemals aufgehört hat, die Kränkung, dass es diese Macht der Sowjetunion nicht mehr gibt, zu unterschätzen. Dafür bezahlen wir heute einen hohen Preis. So gesehen hat der 8. Mai wiederum neue dynamische geopolitische, strategische Fragen in den Raum geworfen. Und das ist Ihre Frage, um sie noch konkret zu beantworten, die jedenfalls in einigen Ländern in Europas, aber besonders in Deutschland, dazu geführt hat, dass man gedacht hat, wir verdrängen das jetzt alles. Was ist die Konsequenz? Wenn Russland tatsächlich angreifen würde, so alle Spezialisten, sind 450 Millionen Menschen, nimmt man Frankreich mit seinem Atombombenpotenzial raus, in wenigen Wochen in der Diktatur der russischen Hände. Das ist eine katastrophale Bilanz. Die Ukraine ist die Generalprobe und wir werden sehen, was daraus wird. Gutes jedenfalls nicht. Und auch hier muss man nochmal die Naivität, wenn es eine war, ansprechen. Die Ukraine ist das einzige Land in der Welt, das sein Atomwaffenpotenzial total abgebaut hat. Und es gab, daran muss man auch erinnern, dafür ein Garantieversprechen, auch der Amerikaner. Ihr gebt die Atomwaffen ab. Das führt zu einer Befriedung. Aber solltet ihr dann angegriffen werden, weil ihr sie nicht mehr habt, dann sind wir da. Wenn man ein Ukrainer, eine Ukrainerin ist, dann müsste man heute, wenn man sich daran erinnert, wirklich in eine Depression verfallen. Aber so ist nun mal Weltpolitik.
Wir sitzen in Berlin, ist vielleicht die richtige Stadt, um über dieses Thema zu sprechen. Vor ein paar Tagen haben wir uns getroffen in Frankreich. Wenn man jetzt vergleicht die Stimmung dort und die Stimmung hier, wenn man mit den Menschen spricht, da gibt es diese Angst vor den Russen, da gibt es diese Bedrohung, die wir im Westen Europas gar nicht so oft wahrnehmen. Man sieht hier die ukrainischen Flüchte, es ist etwas ganz anderes spürbar und da hat der 8. Mai noch natürlich eine ganz andere Bedeutung.
Aber da muss man dann doch, wenn Sie geografisch werden, fragen, wie würden wir uns in Polen beide unterhalten? Wie würden wir uns in den baltischen Staaten darüber unterhalten? Und ja, Sie beschreiben ein Land wie Frankreich, wir können auch von Italien oder Spanien sprechen, die geografisch, aber auch in ihrer Bedrohungsfantasie von Russland oder Sowjetunion sich nie so nah und unmittelbar gefühlt hat. Erstens, es gibt Länder, die haben direkte Grenzen mit Russland und der damaligen Sowjetunion sowieso. Diese Länder kennen die Bedrohung, weil sie unmittelbar ist. Und wenn ein Land, ein anderes Land, wo man eine gemeinsame Grenze angegriffen hat, und zwar völkerrechtswidrig, weiß jedes andere Land, das auch eine Grenze hat, dass damit die Naivität nicht mehr lebbar ist. Es gibt ja auch diese subkutanen Bedrohungen, die Russland immer wieder ausruft. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Wer kann dem etwas entgegenbringen? Eigentlich und nach wie vor nur die Amerikaner. Die Europäer haben militärisch, geostrategisch überhaupt keine Autorität. Überhaupt keine. Und man muss das so aussprechen. Keine Autorität. Und hier sehen wir dann doch, dass die Doktrin, dass die beste Verteidigung dann erfüllt ist, wenn der Angreifende befürchten muss, dass den er angreift, ihm mehr schaden wird können als er, der angreift, dass das die einzige Methode ist, warum Aggressionen, auch Aggressionen zwischen Staaten, sich dann eher als Mittel der Politik nicht darstellen. Ist man schwach, ist man jederzeit auch angreifbar und vernichtbar. Das ist in der Europäischen Union delegiert worden an die NATO und die NATO ist doch nichts anderes als Amerika. Jetzt, wo die Amerikaner eine andere geopolitische Schwerpunktsetzung haben, und das ist nicht nur bei Trump so gewesen, das fängt schon an mit anderen, erkennen die Europäer, dass sie nackt sind. Das macht sie extrem verletzbar. Und in dieser Spannung, gerade wenn man am 8. Mai in Berlin auch sich unterhält, merkt man, dass wir Jahrzehnte, es ist ja noch nicht mal ein Jahrhundert, nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, dass wir in einer Destabilität leben, die anscheinend wichtigen Richtungen zur richtigen Zeit nicht gesetzt haben. Das wird sich rächen und wir sehen es ja. Millionen Menschen sind auf der Flucht aus der Ukraine. Und es sind so viele gestorben, weil wir dem, was Russland tut, nichts entgegensetzen können.
Nun, die Ankündigung Trumps, dass Soldaten zurückgezogen werden, die in Deutschland stationiert sind, hat ja die Republik oder die Berliner Republik zumindest total durchgeschüttelt. Und man fragt sich von außen betrachtet, wieso ist das so ein Schock gewesen? Abgesehen davon, dass er sich lang angekündigt hat, wieso ist diese Reaktion in Deutschland so ohnmächtig?
Der Schock dieses Abzuges ist ja ein oberflächlicher. Es gibt eine zweite Drohung von Trump, nämlich, dass er keine Missiles hier mehr stationieren möchte. Das ist substanziell, denn damit ist ein Territorium, anders als andere Territorien, man hat ja sehr viel zum Beispiel nach Polen dann aus der amerikanischen Verteidigungsstrategie delegiert. Das macht dann Deutschland als Land auch an sich nicht mehr wirklich verteidigungsfähig via Amerika. Die Überraschung Naja, Realitäten tun weh. Und man merkt an solchen Äußerungen, übrigens über 30.000 amerikanische Soldaten sind dann immer noch in Deutschland. Aber man merkt, dass man vulnerabel ist. Man merkt, dass wenn die amerikanischen Soldaten oder die Armee an sich aus Deutschland sich zurückziehen, neben all dem, was wir gesagt haben, 450 Millionen sind angreifbar, wird ein so wichtiges, großes Land wie Deutschland eigentlich dann wirklich aus allen Nachdenken über wie verteidigt man sich zu einer Lachnummer. Die deutsche Bundeswehr ist keine Armee, die sich verteidigen kann und dieses Land verteidigen kann. Solange Amerikaner hier sind, ist ja auch zwischen, und das ist ja die Auseinandersetzung zwischen Russland und Amerika, dann doch durch die Repräsentanz von amerikanischen Soldaten und Waffen neben dem unmittelbaren Angriff, ich rede jetzt nicht aus der NATO-Strategie, immer auch die Amerikaner sind da. Das wird Russland bis zum letzten Moment vermeiden. Deswegen war ja auch die Debatte, die man geführt hat, als Russland die Ukraine angegriffen hat, auch in Deutschland, aber nicht nur, aber hier besonders, was passiert, wenn Putin Atomwaffen nutzt? So wieder eine out of proportions, denn Putin braucht keine Atomwaffen. Putin hat, wie jeder dieser Diktatoren, Soldaten, die in seinen Augen ja keine Menschen sind. Das heißt, wer da stirbt oder nicht, ist ihm vollkommen egal. Und er hat heute eine moderne Industrie aufgebaut, die Waffen produziert. Wir sehen das spiegelbildlich mit der Ukraine. Man muss sich das mal vorstellen, die Ukraine ist momentan die am besten erprobte Armee im Sinne einer aktuellen Kriegssituation und liefert deswegen, ob das in der Drohnentechnologie ist oder sonstiges, Waffen, Ideen, auch nach Amerika, weil es auch, und so ist es immer, wenn ein kleines Land sich verteidigen muss, mit großer Kreativität daran arbeitet. Die Situation, also am 8. Mai in diesem Jahr, ist eigentlich ein Desaster. Die NATO ist nicht mehr stark, weil Amerika nicht in Europa stark sein will. Die Europäer sind so schwach, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Ich rede ja schon gar nicht von Ländern wie Belgien oder Luxemburg oder Holland. Und wenn man sich das betrachtet, ist Krieg in Europa, und jetzt müssen wir ja den Kontinent nehmen, zum Beispiel die Türkei, eine Realität und nicht mehr das, was man Geschichte nennt.
Zum Schluss die Frage mit Blick auf den 9. Mai, den es in Russland gibt, die Militärparade der russischen Befreiung im Zweiten Weltkrieg. Wenn man das versucht zu übertragen, zu übersetzen und die beiden Perspektiven zueinander zu bringen, könnte man ja sagen, dass das erfolgreiche Europakonzept ja war Inklusion, Erweiterung ohne Waffen, dass man versucht hat, einen Wirtschaftsraum zu schaffen, einen Friedensraum, wie auch immer geartet und wie auch immer der dann beurteilt wird. Wäre das jetzt die Strategie für die Zukunft, dass die Europäer versuchen, Russland einzubinden auf eine diplomatisch gute Art, oder ist das einfach naiv?
Also erstens, an so einem Tag, auch am 9., muss man noch einmal, ich habe es schon gesagt, feststellen, in einem Teil Europas ist es gelungen, dass Staaten und Nationen nicht mehr, wenn sie Konflikte haben, überhaupt mit Krieg noch drohen. Andererseits ist der Kontinent im Großen ein furchtbarer Kontinent von Nationalismus, von Brutalitäten, von Diktatoren wie in Belarus oder andere Länder, die man jetzt nicht alle aufzählen muss. Übrigens die Türkei inklusive. Die Grenzen, die je weiter man sie nimmt, angrenzen zum Beispiel in den Iran, nach Syrien und ähnliches, wenn man wieder über die Türkei nachdenkt, sind gefährliche Grenzen, sind neue auch Angriffsmomente. Deswegen heißt es ja auch Nahe Osten. Man muss schon darüber nachdenken, dass selbst heute noch, wenn man so in Berlin sitzt oder in Paris, dann denkt man sich, mein Gott, also Damaskus, das ist eine andere Welt. Nein, das ist der Nahe Osten. Und die Frage der Inklusion, also je mehr Menschen und je mehr Nationen bereit sind, sich in einem Projekt, das gar nicht mal ein Friedensprojekt sein muss, sondern ein Nichtkriegsprojekt ist, zu integrieren, umso besser. Es kann aber nicht eine solche Gedanklichkeit Platz greifen, solange Russland die Ukraine angreift. Dieser völkerrechtliche Krieg kann nicht belohnt werden, weil dann Russland, auch wenn man es mit ausgestreckter Hand anbietet, diese Hand abhacken würde. Das wäre Tod durch Selbstmord.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken. Mit Michel Friedmann.